Ich denke, die Menschen sind fast regelrecht süchtig nach Anerkennung. Sie setzen sich stark ein, einfach um das Lob von anderen zu erhalten. Weil niemand möchte gerne werden. Und Menschen blühen regelrecht auf, wenn sie Anerkennung bekommen. Vielleicht einfach auch eine ehrliche Wertschätzung. Aber was müssen wir tun, damit wir Gott gefallen? Und vielleicht, wenn du darüber hast du in deinem Kopf eine Liste. Das muss ich tun oder das muss ich lassen, dann wird Gott zufrieden sein. Gott beschreibt David als ein Mann nach seinem Herzen. Und zwar steht das auch in Apostelgeschichte 13, Vers 22, wird das aufgegriffen. Gott hat das selber vorher noch in 1. Samuel gesagt. Müsst ihr da nochmal mit dem Kursor rüber? Ja. Da heißt es, der Herr erweckte ihn David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Und Gott äußert dieses Lob ihm gegenüber. Und was muss bei uns passieren, dass Gott auch so ein Lob uns gegenüber aussprechen könnte? Einen guten Einblick in dem, was es bei David ausgemacht hat, finden wir in dem Abschnitt, wo Gott einen Bund mit ihm schließt. Und das finden wir in 1. Chronik, Kapitel 17. 1. Chronik, Kapitel 17. Wir haben Kapitel 16 vorhin schon gehört in der Bibellese. 1. Chronik, Kapitel 17. Und da lese ich zuerst einfach nur die ersten beiden Verse. Da heißt es geschah, als David in seinem Haus wohnte, sagte David zum Propheten Nathan, siehe, ich wohne in einem Haus aus Zedern, die Lade des Bundes des Herrn aber wohnt unter Zeltdecken. Und Nathan sagte zu David, tu alles, was du im Herzen hast, denn Gott ist mit dir. Das Erste, was wir hier von David aus sehen, ist, er trachtet nach Gottes Ehre. Er dachte nicht nur an sich, er dachte nicht nur daran, was kann ich bekommen, sondern er war um Gottes Ehre besorgt. Kurz zuvor, in Kapitel 15, hatte er die Bundeslade nach Jerusalem gebracht. Die war vorher in Kiriat Jearim, diesem Ort hier. Und ich habe das extra ein bisschen auseinandergezogen, sodass man sehen kann, wo in Israel das ist. Also das war weiter drüben und ungefähr 15 Kilometer oder so nach Jerusalem. Und er hat sie dort hingebracht mit der Begründung, in Kapitel 13, Vers 3, wir wollen die Lade unseres Gottes zu uns herüberholen, denn in den Tagen Sauls haben wir sie nicht aufgesucht. Da haben wir damit geäußert, dass wir nicht wirklich nach Gott fragen. Wir hatten die irgendwo in so einem Ort gehabt und da war sie halt, aber da ist keiner hingegangen, da hat sich keiner gekümmert. Und er sagte, ich möchte das anders machen. Ich möchte, dass wir nach Gott fragen. Und das wiederum zeigte sein Herz. Er sagte nicht, ich bin jetzt König, jetzt habt ihr mich zu fragen. Ich entscheide. Sondern er sagte, wir brauchen Gottes Anwesenheit. Wir müssen nach ihm fragen. Die Weisheit ist nicht in mir, die Weisheit ist beim Herrn. Und wir wollen ihn nahe bei uns haben. Und ihm ging es dabei nicht einfach um seine Anerkennung oder auch was er leistet, sondern um das Lob Gottes. Wenn du mitliest in deiner Bibel, kannst du einmal Kapitel 15 aufschlagen. Ganz am Ende, die letzten beiden Verse, nicht ganz, ab Vers 27, letzten drei. Und David war mit einem Oberkleid aus Byssus bekleidet, ebenso alle Leviten, die die Lade trugen, und die Sänger und Kenania, der Oberste, beim Anstimmen des Gesangs der Sänger. Und David trug ein leinenes Ephod. Und ganz Israel brachte die Lade des Bundes des Hauses des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall und mit Trompeten und mit Zimbeln musizierend, mit Harfe und Zittern. Und die Israeliten bringen hier die Bundeslade, diese Strecke nach Jerusalem. Und David ist nicht, wie es heute bei Paraden ist. Wenn heutzutage irgendeine Parade abgehalten wird, dann sitzt der Präsident oder Vorsitzende des Landes, der sitzt auf der Ehrentribüne und lässt sie alle an sich vorbeimarschieren und sagt, danke, das ist mein großes Reich, das ist meine Armee, das ist das, wie groß wir sind. Das ist nicht, wie David es macht. David sitzt nicht auf der Tribüne und schaut zu, sondern er ist in dem Umzug mittendrin. Und noch nicht mal in seinem königlichen Gewand, das wirft ihm seine Frau anschließend vor. Was bist du denn für einer? Man erkennt ja gar nicht, dass du der König bist. Ein König lässt Sachen für sich machen. Er sagte, ja, aber ich bin dem Herrn unterstellt. Und ich bin einer von ihm und ich will ihm dienen und ich will beteiligt sein an seinem Lob. Ich ziehe einfach ein einfaches Gewand, wie die Priester es trugen, das ziehe ich an und ich mache mit. Ich will mich beteiligen. Ich stelle mich nicht darüber, sondern ich beteilige mich. Indem, wie du dich präsentierst, willst du dich darstellen oder den Herrn darstellen? Dann ist natürlich dann die Frage, wie zeigt sich das? Wie zeigt sich das zum Beispiel im Beruf oder in der Arbeit? Wie kann man erkennen, will ich mich selber darstellen oder will ich den Herrn darstellen? Und ich hatte an diesen Vers aus Sprüche 27, Vers 2 gedacht, es rühme dich ein anderer und nicht dein eigener Mund, ein Fremder und nicht deine Lippen. In dem Zusammenhang zu sagen, ich will mich nicht selber darstellen, natürlich gerade bei Bewerbungsgesprächen oder so, ne, du musst schon sagen, was du hast. Aber lass deine Arbeit, lass das, was du leisten kannst, lass das Zeugnis sein und nicht ein aufgebauschter Bericht von dir selber. Nicht eine Selbstüberschätzung zu sagen, das ist, was ich alles kann, sondern zu sagen, ich bin, was ich bin durch seine Gnade. Und wenn ihr das, was Gott in mir wirkt und was er mich befähigt zu machen, wenn ihr das gut empfindet, preist den Herrn, ich freue mich. Und wenn es nicht gut ist, dann muss ich daran arbeiten, dass es besser wird. Ja? Aber es geht nicht so sehr darum, mich darzustellen. Gottes Werk hat, wir haben eben in der Gebetszeit davon gesprochen, wie der Herr dann die Jünger ausgesandt hat. Evangelisation hat schon seit 2000 Jahren ohne dich stattgefunden. Und es wird, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt, wird es auch ohne uns weitergehen. Aber jetzt in dieser Zeit möchte er es mit uns machen. Okay? Gottes Lob existiert, seitdem die ersten Geschöpfe da sind. Und es wird in Ewigkeit weitergehen. Es ist nicht abhängig von dir. Aber du darfst beteiligt sein. Und das ist, was Gott möchte. Und das ist, was wir bei David sehen hier. Und das ist, wo Gott dann sagt, das ist ein Herz, das mir gefällt. Das ist nicht ein Herz, das sagt, gib mir die Anerkennung. Spendet mir den Applaus. Sagt mir, wie toll ich bin. Sondern das sagt, Gott, er wirkt. Und ich brauche ihn. Und er leitet mich. Und selbst wenn ich König bin, bin ich nicht Diktator. Sondern bin ich Diener des Herrn. Vielleicht hast du eine verantwortungsvolle Position, sei es in der Familie, sei es in der Firma. Nutzt du das aus, damit andere tun, was du möchtest, oder nutzt du das aus, um zu dienen? Der Herr kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Inwieweit ist unsere Einstellung, ich trachte nach Gottes Ehre? Und zu diesem Zeitpunkt, wir hatten das in 1. Chronik 17, 1 gelesen, hatte David sich ein Haus bauen lassen und nun wollte er auch einen Tempel bauen. Er sagte, hey, ich habe jetzt so einen schönen Tempel, den haben sie mir, einen schönen Palast, den haben sie mir gebaut, ich will etwas für den Herrn tun. Und obwohl der Herr ihm diesen Wunsch dann nicht gewährt, wir kommen dazu noch, so zeigt der Segen, den Gott ihm gibt, doch, dass diese Einstellung, dieses Verlangen, ich will etwas für den Herrn tun. Ich will ihm die Ehre geben. Ich will etwas machen, was Gottes Größe widerspiegelt. Das hat Gott gefallen. Aber dass er das im Endeffekt nicht baut, aber diese Einstellung hatte, das zeigt noch etwas. Gott geht es weniger darum, was du für ihn tust, als wie du über ihn denkst. Für David war es, Herr, ich möchte, dass du geehrt wirst. Das war sein Denken. Er hat den Tempel tatsächlich nie gebaut. Sein Sohn hat ihn gebaut. Aber Gott sagt, David, dein Herz hat mir gefallen. Ich brauche nicht deine Bauten, aber ich gebrauche deine Einstellung. Ich gebrauche das, weil es ein Herz ist, das mir gefällt. Ein Herz ist, das danach verlangt, Gott, wie kannst du groß gemacht werden? Wie kannst du geehrt werden? Zu dem Zeitpunkt, wo das über David gesagt wird, dass er ein Mann nach Gottes Herzen ist, da war er ein Hirte, ein Hirtenjunge. Und ja, wir haben letzte Woche David und Goliath geschaut und er war schon ein sehr guter Hirte. Also ein Hirte, der mit seinen Hirtenwerkzeugen einen Löwen und einen Bären erlegen kann und der sich so um die Schafe kümmert und die nicht einfach sagt, naja, der Bär war stärker und schneller. Das ist schon ein guter Hirte. Aber wiederum, es war nicht so sehr seine Leistung, wo Gott gesagt hat, oh, das ist ein Mann nach meinem Herzen, sondern seine Einstellung. Zu sagen, ich habe einen Auftrag, auf diese Schafe aufzupassen. Und die sind nicht meine. Und ich werde alles tun, was in meiner Macht ist, um meinen Auftrag gut zu erfüllen. Vielleicht denkst du, mein Auftrag im Moment ist kein großer. Das sieht doch keiner. Mein Auftrag ist, ich bin Hausfrau und ich mache zu Hause und sorge dafür, dass Nahrung auf dem Tisch ist und dass das Haus ordentlich ist und wenn die Kinder noch zu Hause sind, helft ihr mit ihren Hausaufgaben. Was macht das schon in der großen Weltgeschichte? Vielleicht wirst du es nie in die Chroniken der Weltgeschichte schaffen. Vermutlich keiner von uns wird das machen. Aber Gott sieht es. Er hat David gesehen, als er ein Hirtenjunge war, der bei seinen Schafen war. Vielleicht bist du in einer Firma, wo ihr Fließbandarbeit macht. Und du sagst, was ist das schon Großes? Ich nehme diesen einen Teil, nehme ihn da, tu ihn da dran, tu ein paar Schrauben rein, weiter. Nächstes. Tag für Tag. Aber Gott sieht es. Und Gott sieht es, machen wir das einfach nur zu sagen, naja, irgendwer muss es ja machen und wenigstens kriege ich Geld dafür. Oder sagen wir zu sagen, Gott, du hast mir jetzt diesen Auftrag gegeben und ich möchte treu sein. Auch wenn es vielleicht monoton ist, auch wenn ich das als langweilig empfinde, aber ich will treu sein in der Aufgabe, die du mir gegeben hast. Und bei David sehen wir, er war treu als Hirtenjunge und Gott sagt, so einen werde ich als Hirten meines Volkes einsetzen. Vom Hirtenjungen zum König. Nun, das ist kein Versprechen zu sagen, naja, wenn ich ganz treu bin, dann werde ich auch eines Tages König. Aber es ist, dass Gott es sieht. Gott sieht dich, wo du bist. Und manche sehen das so als, der schaut die ganze Zeit zu und dann gibt es den Blitz und Donner, wenn ich irgendwie was verkehrt mache. Aber das ist nicht, wie Gott das hier meint. Er sieht David und sagte, schau, ich habe auf ihn geachtet. Da ist jemand, der macht seine Aufgabe treu. Und ich lasse das aufschreiben. Ich lasse das die ganze Welt bei ihm 3000 Jahre später nachliest und sagt, so will ich auch werden. Weil Gott darauf geachtet hat, wie sein Herz ist. Und er schaut auf unser Herz. Ist das unser Verlangen? Und stellen wir uns so dem Herrn zur Verfügung? Viele von uns kennen Römer 12, 1 und 2. In 1 heißt es, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst sei oder ist. Er spricht hier vom vernünftigen Gottesdienst. Ich dachte, wir sind hier im Gottesdienst. Ja, aber der ist nur ein vernünftiger Gottesdienst, wenn wir als Gottesdienst uns mit Leib und Seele dem Herrn zur Verfügung stellen. Wenn wir nur hier sitzen, dann ist es nicht ein Gottesdienst, dem der Herr gefällt. Kriegt kein anderer mit. Als Samuel kam und David dann salben sollte, er hatte erst auf seine Geschwister getippt, weil er kann das Herz nicht sehen. Aber Gott hat es gesehen. Und vernünftig in dem Sinne von Gott sagt, das ist die angemessene Reaktion auf das, was Gott für uns getan hat. Wollen wir Gott die Ehre geben? Wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, mit unseren Fähigkeiten und unserem Besitz, dann wird Gott das nicht zwangsläufig alles einfordern. Aber es ist unser vernünftiger Gottesdienst. William Carey, der wird als der Gründer der modernen Mission genannt und ist dann nach Indien gegangen als Missionar und ich habe gehört, benutzt teilweise immer noch diese Übersetzung. In Indien hat in Sanskrit übersetzt, in 14 verschiedene andere Sprachen die Bibel. Er hat dort gedient. Und er hat gesagt, sein bekanntester Ausspruch von ihm lautet: Erwarte große Dinge von Gott, erstrebe große Dinge für Gott. Ich erwarte, dass Gott Großes tut und ich strebe danach, Teil dieses großen Wirkens zu sein. Ich stelle mich ihm zur Verfügung. Das hat er geschrieben oder verkündigt, gepredigt, bevor er gegangen ist. Aber er hat danach gehandelt. Und das sehen wir bei David. Er erwartete große Dinge von Gott. Er sagte: Gott, du wirst mich beschützen, wenn ich jetzt diesem Schaf nachgehe. Du wirst mich beschützen, wenn ich gegen Goliath kämpfe. Du wirst bei mir sein. Du wirst mir die Weisheit geben, dein Volk zu leiten. Und er setzte sich ein und Gott hat das gebraucht. So, er kommt mit diesem großen Plan und verkündigt es dem Propheten Nathan. Und er sagt: Ich kenne dein Herz, ich weiß, dein Verlangen ist gut. Mach's. Und in der Nacht kommt Gott zu Nathan und sagt: nicht so schnell. Vers 3 bis Vers 15 in 1. Chronik 17. Vers 3. Und es geschah in jener Nacht, da geschah ein Wort Gottes zu Nathan: Geh hin und sage zu meinem Knecht David, so spricht der Herr: Nicht du sollst mir das Haus zur Wohnung bauen. Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt, von dem Tag an, als ich Israel heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin von Zelt zu Zelt und von Wohnung zu Wohnung umhergezogen. In der ganzen Zeit, die ich in ganz Israel umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Richter Israels, dem ich gebot, mein Volk zu weiden, ein Wort geredet und gesagt: Warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David sagen: So spricht der Herr der Heerscharen. Ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk Israel. Und ich bin mit dir gewesen überall, wohin du gegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet und ich mache dir einen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich setze für mein Volk Israel einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät. Und die Söhne der Ruchlosigkeit sollen es nicht mehr aufreiben wie früher. Und zwar seit den Tagen, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich werde alle deine Feinde demütigen. So verkündige ich dir nun, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, dann werde ich deinen Nachkommen nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird, und werde seine Königsherrschaft festigen. Der wird mir ein Haus bauen, und ich werde seinen Thron festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem habe weichen lassen, der vor dir war. Und ich will ihm Bestand geben in meinem Haus und in meiner Königsherrschaft auf ewig. Und sein Thron soll feststehen für ewig. Das Zweite, was ich sehen möchte, wo wir Davids Herz sehen, ist: Akzeptiere Gottes Plan. Er hatte diesen tollen Plan. Er wollte dem Herrn einen Tempel bauen. Und Gott sagt nein. Er hat einen anderen Plan. Wie gut fasst du ein Nein auf? Wenn du dir Pläne gemacht hast und sagst: Oh, wir können das machen und das wäre echt super. Und Gott sagt nein. Also, dann eben nicht, dann mache ich halt meine Sachen. Oder wie David es hier macht, zu sagen: dann mach was anderes. Ja? Ich stelle mich dir weiter zur Verfügung. Und es ist hier auch nicht eine Kritik an David. Er nennt ihn weiter mein Knecht, zum Beispiel in Vers 4. Aber Gott hat eine andere Aufgabe für ihn. Davids Idee war gut, aber Gottes Plan ist besser. Und das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, gerade wenn die Sachen nicht so laufen, wie du es dir vorgestellt hast. Vielleicht war dein Plan gut. Gottes Plan ist besser. Aber der sieht nicht besser aus. Der ist anstrengender. Wie kann es besser sein, dass die Ehe nicht so rund läuft, wie ich mir das vorgestellt habe? Oder dass das mit den Kindern nicht so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe? Kann ich sagen: Gott, du weißt besser als ich. Ich hätte das gerne anders. Aber es geht nicht darum, dass alles so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Nun, das entbindet uns nicht von unserer Verantwortung und sagt, naja, pff, dann ist es halt so gewesen. Okay? Aber wenn wir unsere Verantwortung treu nachfolgen und es trotzdem nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, du machst treu deine Arbeit und du wirst trotzdem gekündigt. Zu sagen, ich verstehe nicht immer, warum das so ist. David dachte sich vielleicht auch immer noch zu sagen, das war doch eigentlich eine gute Idee mit diesem Tempel. Aber Gott, du weißt besser. Und ich vertraue dir, dass du weißt, was du tust. Wir sollen genug Gottvertrauen haben, dass wir sagen, Gott, du machst keinen Fehler. Mit anderen Worten, ein Herz, das Gott gefällt, ist ein Herz, das Gott vertraut. Ich sage, Gott, ich vertraue deinem Wirken. Vertraust du ihm? Klar, wir sind im Gottesdienst. Die Antwort muss ja lauten. Bist du mit deiner Rolle zufrieden? Mit deiner Rolle in der Familie? Mit deiner Rolle bei der Arbeit? Mit deiner Rolle in der Gemeinde? Gott zu vertrauen, zeigt sich daran, dass ich zufrieden bin mit dem, was Gott mir gibt. Können wir das von Herzen sagen? Herr, danke. Danke auch für die Einschränkung, wo ich nicht all das tun kann, was ich gerne tun würde. Danke, dass du alles weißt und dass du einen Plan hast. Aber das wird nur funktionieren, wenn es uns wichtiger ist, dass Gott sein Ziel erreicht, als dass wir unsere Ziele erreichen. Zufriedenheit wirst du nur haben, wenn das größere Ziel ist, dass Gott sein Ziel erreicht. Weil wenn ich unbedingt mein Ziel erreichen muss, dann wird da immer eine gewisse Unzufriedenheit sein. Dann sind andere Menschen mir ein Hindernis im Weg, statt Gelegenheiten, die Gott in meinen Weg gestellt hat, um mich zu formen, um ein Segen zu sein oder auch Segen von ihnen zu empfangen. Und Gott erklärt hier, dass Davids Absicht nicht Gottes offenbarten Willen entsprach. Er sagte, ich habe die Stiftshütte gegründet und die angewiesen, wie sie sein soll und dass sie immer mitreist. Es gab keinen Auftrag, das zu ändern. Das heißt nicht, dass es verboten ist, denn sein Sohn soll es ja später bauen. Aber es war nicht der persönliche Wille für David. In Vers 4 ist es betont, nicht du sollst mir diese Wohnung bauen. Andere schon, aber das ist nicht die Rolle, die ich für dich habe. Und wir sehen dann in diesem, Gott kümmert sich mehr um sein Volk als um seine Wohnung. Dreimal in diesem Abschnitt sagt er, zum Beispiel Vers 7, Ende des Verses, du Fürst sein solltest über mein Volk Israel. Vers 9, und ich setze für mein Volk Israel einen Ort fest. Vers 10, seit den Tagen, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Er redet zu David, aber er redet wenig über seine Wohnung. Er redet viel über sein Volk. Wir dürfen uns einsetzen und wir machen Pläne, jetzt wo wir diese Räumlichkeiten weiter gemietet haben, was können wir noch machen, dass wir die Räume auch schön sind und nutzbar sind. Das ist vollständig legitim. Aber immer, immer ist Gottes Volk wichtiger als Gottes Wohnung. Menschen sind wichtiger als Räume. Und wir müssen das immer vor Augen haben, dass es uns darum geht, Menschen zu erreichen, nicht uns zu präsentieren, dass wir so eine tolle Räumlichkeiten oder sonst was haben. Wir sollen mit dem, was Gott uns gibt, treu und verantwortlich umgehen, aber wir sollen auf sein Volk schauen. Gott ist nicht abhängig von einem schönen Gebäude, um wirken zu können, weder damals noch heute. Aber Gott wirkt durch Menschen, die sich von ihm formen lassen. David hier eben als Beispiel. Und er dann nochmal so formuliert, ein Knecht des Herrn ist immer ein Diener seines Volkes. wenn wir Gott dienen wollen, wie können wir das tun? Gott ist ja nicht leibhaftig hier auf der Erde. Er ist mitten unter uns, ja, aber es ist ja nicht, du kannst ihm Kuchen backen und sagen, hier, ich stell's dir hin. Ja? Aber wir dienen ihm, indem wir seinem Volk dienen, indem wir anderen dienen, die auch seine Kinder sind. Und sie ermutigen, ihnen nachgehen, sie trösten, ihnen den Kuchen hinstellen. Gottes Plan geht dann aber auch über unser Leben hinaus. Er sagt in Vers 11, es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst. Gemeint ist, die sind gestorben, du wirst auch sterben. Ja? Dann werde ich deinen Nachkommen nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird, und werde seine Königsherrschaft festigen. Es geht nicht primär um David und es geht nicht primär um uns, sondern um den Sohn Davids. David hat hier die Absicht, dem Herrn ein Haus zu bauen, und David sagt, ich werde dir ein Haus bauen. Manchmal klingt das für uns so ein bisschen verwirrend, so, hä, was ist jetzt hier der Unterschied? Aber wir gebrauchen das Gleiche noch in unserem Sprachgebrauch heutzutage. Ja, du sprichst häufig von, jemand will ein Haus bauen und du denkst, die bauen ein Gebäude. Aber dann haben wir auch den Ausdruck eines Königshauses, wie zum Beispiel Haus Windsor in England. Okay? Das ist nicht, okay, das gibt es auch als Palast, aber du denkst daran, das ist eine Königsfamilie. Und das ist genau, was Gott David hier zusagt. Die Prophetie hat also zwei Teile. Der erste Teil ist ein direkter Nachkomme Davids, der den Tempel bauen wird. Erster Teil von Vers 12. Der wird mir ein Haus bauen. Das hat Davids Sohn Salomo eine Generation später gemacht. Und dann sagt es direkt weiter, Ende Vers 12, und ich werde seinen Thron festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, nicht ihn von dem habe weichen lassen, der vor dir war. Ich will ihm Bestand geben in meinem Haus und in meiner Königsherrschaft auf ewig und sein Thron soll feststehen für ewig. Ja, das kann kein Mensch erfüllen. Genau, das kann nur der Sohn Davids, Jesus Christus, erfüllen. Und so wird das auch aufgegriffen in Lukas Kapitel 1, was wir aus der Weihnachtsgeschichte kennen. Dort heißt es, und siehe, spricht der Engel zu Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herrgott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Und sagt, David, ich habe dein Herz gesehen und du trachtest nach meiner Ehre. Und du vertraust mir. Es wird nicht so sein, wie du es dir vorgestellt hast. Du wirst mir nicht einen Tempel bauen. Aber ich werde dich und deine Nachkommen gebrauchen und aus deiner Nachkommenschaft wird der König aller Könige kommen, wird Jesus Christus kommen und er wird herrschen in Ewigkeit. Gott konnte das garantieren, weil er allwissend und allmächtig ist. Und er hat seine Gnade, in seiner Gnade das versprochen und zwar bedingungslos. Das sehen wir hier auch. Er sagt, ich will ihm Vater sein, er soll mir Sohn sein. Ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen. Das wird Bestand haben. Es wird nicht, dass er irgendwas anstellt und dann ist es nicht mehr da. Gott hat es versprochen. Aber was hat das mit mir zu tun? Mit dir zu tun? Du kannst Anteil haben an diesem Reich, wenn du Jesus als deinen Retter annimmst bzw. angenommen hast. In diesem Abschnitt beschreibt Gott einfach, was er tun wird. Unsere Aufgabe ist, ihm zu vertrauen. Das war Davids Aufgabe, ihm zu vertrauen, zu sagen, Gott, du hast gesagt, du machst. Und ich vertraue dir. Und genau das ist, was mit Glaube gemeint ist. Im Neuen Testament ist immer wieder davon die Rede. Glaube an den Herrn Jesus. Vertrauen ist genau, was damit gemeint ist. Gott, du hast gesagt, und ich vertraue dir, dass du das einhalten wirst, dass du das tun wirst, was du zugesagt hast. Hier sehen wir sein Herz. Er trachtet nach Gottes Ehre. Er akzeptiert Gottes Plan. Und letztens, er dankt Gott für sein Wirken. Hier sehen wir dann seine Reaktion, Vers 16. Da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder und sagte: Wer bin ich, Herr Gott? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu gering in deinen Augen, Gott. Du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hin geredet. Du hast mich angesehen nach der Weise eines hochgestellten Menschen, Herr Gott. Was soll David noch weiter zu dir reden von der Ehre an deinem Knecht? Du selbst hast ja deinen Knecht erkannt. Herr, wegen deines Knechtes und nach deinem Herzen hast du all dieses Große getan und ihn all diese großen Dinge erkennen zu lassen. Herr, niemand ist dir gleich und es gibt keinen Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wer ist wie dein Volk Israel, die einzige Nation auf Erden, für die Gott hingegangen ist, sie sich zum Volk zu erlösen, um dir einen Namen zu machen und große und furchtgebietende Taten zu tun, indem du vor deinem Volk, das du aus Ägypten erlöst hast, Nationen vertrieben hast. Und du hast dir dein Volk Israel zum Volk bestimmt für ewig. Und du, Herr, bist ihr Gott geworden. Und nun, Herr, das Wort, das du über deinen Knecht und über dein Haus geredet hast, möge es sich als zuverlässig erweisen und tue, wie du geredet hast. Ja, es möge sich als zuverlässig erweisen und dein Name sei groß für ewig, dass man sagt, der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, ist Gott für Israel. Und das Haus deines Knechtes David möge feststehen vor dir. Denn du, mein Gott, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet und gesagt, dass du ihm ein Haus bauen willst. Darum hat dein Knecht es gewagt, vor dir zu beten. Und nun, Herr, du bist es, der da Gott ist. Und du hast dieses Gute über deinen Knecht geredet. Und nun, es hat dir gefallen, das Haus deines Knechtes zu segnen, dass es ewig vor dir sei, denn du, Herr, hast es gesegnet. Und es wird gesegnet sein für ewig. Was bleibt nach all diesem noch übrig? Gott hatte diese Versprechung gegeben. Und manchmal, wir hören diese Sachen, wir hören die Verheißung, wir lesen sie in unserer stillen Zeit, in unserer Bibel, wir hören sie im Gottesdienst und so. Okay, steht da. Aber Gottes Reden fordert eine Reaktion. Was machen wir mit dem, was er versprochen hat? David reagiert richtig, indem er mit dem Herrn über seine Offenbarung redet. Und David bezeugt, dass er nur Empfänger von Gottes Gnade ist. Wenn du das dir nochmal genauer anschaust von dem, was ich eben vorgelesen habe, 10-mal steht drin, dein Knecht. Er dankt dem Herrn für all das, was er deinem Knecht an Gutem getan hat. Er sagt, Herr, es ist einfach von dir gegeben, ich bin nur dein Knecht. Und er ist sich bewusst, dass der Segen nicht auf seiner Leistung, sondern auf Gottes Gnade beruht. Unser Problem ist, wenn wir solche Texte lesen, häufig studieren wir mehr die Information, als dass wir über seine Gnade staunen. Wir sagen, das ist der Davidsbund, das habe ich doch schon mal im TTZ gehört. Und der ist für diese Sachen und der gilt für das. Und was ist der Unterschied zwischen diesem Bund und dem Bund und wann erfüllt sich was genau? Es ist gut, Gottes Wort genau zu kennen, aber es ist besser, über Gottes Gnade zu staunen. Dass wir nicht nur die Information wollen. Ja? Ich hoffe, wenn du in deiner Familie kommunizierst, dass es nicht nur um Information geht, sondern dass ihr auch eure Hingabe aneinander kommuniziert. Und das ist, was David hier auch mit Gott tut. Er lobt die Einzigartigkeit Gottes. Sagt Vers 20, Herr, niemand ist dir gleich. Er dankt dem Herrn für die Erlösung, erinnert, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Er blickt zurück und sagt, Gott, du warst so wunderbar, du hast schon so viel getan. Und wir haben noch 2000 Jahre mehr an Geschichte, 3000 Jahre von David, auf die wir zurückblicken können. Und hier ist er immer, wer ist so ein Gott, wo ein Gott kommt und sein Volk aus der Gefangenschaft befreit. Und er denkt an Israels Gefangenschaft aus Ägypten. Aber dieser Gott hat noch mehr getan. Der hat nicht nur sein Volk aus Ägypten herausgeholt, sondern er hat seinen Sohn für alle Menschen gegeben. In 1. Johannes 2, Vers 2 steht, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Damals war es, Herr, was für ein großer Gott bist du. Du kommst selber und du rettest dein Volk heraus, an dem du deine Gnade erweisen möchtest. Und du holst sie aus der Gefangenschaft heraus. Aber wir dürfen sagen, umso mehr, was ist das für ein großer Gott, der nicht nur sich um ein Volk von damals 2 Millionen Menschen sich kümmert, sondern der selber kommt, auf die Erde kommt, nicht nur um seine Macht zu zeigen, sondern um seine Gnade zu erweisen, seine Liebe zu erweisen, dass er in der Person seines Sohnes für unsere Sünden am Kreuz stirbt, nicht nur für ein Volk, nicht nur für eine begrenzte Anzahl an Personen, sondern für die ganze Welt. Das ist seine Gnade. Und David hört hier Gottes Verheißung und er sagt, Gott, was kann dein Knecht noch sagen? Wie großartig, wie wunderbar bist du. Du greifst ein, du wirkst und ich darf Anteil haben an dem. Was ist deine Reaktion? Wenn wir daran denken, sagen, ah ja, das habe ich schon so häufig gehört. Klar, im Gottesdienst, das muss ja auch gesagt werden. Oder staunen wir immer wieder neu und sagen, was, in welcher anderen Religion gibt es das? In welcher anderen Weltanschauung kommt der Gott, wird Mensch, nicht um sich irgendwelche Frauen zu nehmen, wie in griechischen Sagen, sondern um sich selbst eine Braut zu erwerben, indem er sein Leben am Kreuz gibt, um uns mit sich selber zu versöhnen. Das war das Herz von David und das war das Herz, wo Gott sagt, hier ist ein Mann nach meinem Herzen. Das ist jemand, der mir gefällt. Wenn du diese Gnade angenommen hast, dann mach es wie David. Mach es dir bewusst. Äußere ihm gegenüber deinen Dank und dein Lob. Wenn du es noch nicht getan hast, ist heute die Gelegenheit. David endet sein Lob mit der Bitte, dass der Herr seine Verheißung erfüllt. Vers 23. Und nun, Herr, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, möge es sich ewig als zuverlässig erweisen. Tue, wie du geredet hast. Nein, Herr, ich bitte dich einfach, erfülle das, was du versprochen hast. Und so dürfen wir zuversichtlich Gottes Verheißung in Anspruch nehmen und sagen, Herr, du hast versprochen, dass du bei mir bist, dass deine Gnade nicht von mir weicht. Und ich nehme das in Anspruch. Und ich vertraue dir, erfülle du, was du versprochen hast. Und somit, manche denken auch, naja, wenn Gott das alles geplant hat, ja, warum dann eigentlich noch beten? Aber David macht das als Grundlage fürs Gebet. Die Gnade Gottes ist die Grundlage unseres Gebetes. Er sagt, denn du, mein Gott, Vers 25, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet, hast gesagt, dass du ihm ein Haus bauen willst. Darum hat dein Knecht es gewagt, vor dir zu beten. Ich kann doch nur zu Gott kommen und zuversichtlich, wie du in Hebräer 4 am Anfang zitiert hast, zuversichtlich vor den Thron der Gnade treten, weil ich Gottes Zusage habe, dass ich das darf. Er hat den Zugang gewährt und so können wir auf dieser Grundlage beten. Ein Mann nach Gottes Herzen erkennt, dass er von Gottes Segen abhängig ist und er vertraut darauf. So endet David hier und sagt, die letzte Zeile hier, denn du, Herr, hast es gesegnet. Und es wird gesegnet sein für ewig. Herr, an deinem Segen ist es gelegen und ich vertraue darauf. Oder noch einmal zum Abschluss so formuliert. Um Gott zu ehren, müssen wir erkennen, dass er der Herr und wir seine Knechte sind. Das war das Herz, das David hatte, das Herz, das Gott gefällt. Es ist dein Herz. Wenn nicht, Gott kann es ändern. Aber wir müssen es zur Verfügung stellen. Er zwingt es nicht. Er stellt es dar, was er getan hat und sagt, was ist deine Reaktion? Entweder ist es ein Verhärten zu sagen, nee, schön und gut, aber interessiert mich nicht, ich will mein Ding durchziehen. Oder wie David, zu sagen, was für Wunderbares, dass du deinem Knecht kundgetan hast, dass du deiner Magd kundgetan hast, dass du uns kundgetan hast, dass du uns erlöst. Nicht durch eine Leistung unsererseits, sondern durch das vollbrachte Opfer von Jesus Christus. Und wir wollen ihm dafür die Ehre geben. Und wir tun das in einem letzten Lied, Soli Deo Gloria. Dir allein die Ehre, das wollen wir singen. Lass uns dazu aufstehen, Fenster nochmal bitte schließen.